Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir fahren heute wieder fort in unserer Markus-Reihe und der Bericht aus der Heiligen Schrift, der heutigen Predigt zugrunde liegen soll, den finden wir im Markus-Evangelium, Kapitel 10, von Vers 17 an bis Vers 31. Um aber wie immer den Zusammenhang besser zu verstehen, lesen wir einen größeren Bericht, und zwar lesen wir schon ab Markus Kapitel 10, Vers 13. Markus Kapitel 10, Vers 13 bis Vers 34. Und sie brachten die Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Und als er auf den Weg hinauslief, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht rauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander: Wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Da begann Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Da nahm er die 12 nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Liebe Gemeinde, als Menschen haben wir oftmals das Bedürfnis nach einer ganz bestimmten Sache. Eine Sache, von der wir meinen, dass wir sie unbedingt brauchen. Ich denke, das haben wir alle schon irgendwann in unserem Leben mal erlebt oder auch schon mehrmals erlebt. Wir waren alle bestimmt schon mal in einer Situation, in der wir nur an diese eine Sache denken konnten, die wir irgendwie unbedingt haben wollten. Und das können zum Beispiel ganz harmlose Dinge sein. Als Kind zum Beispiel wollte ich gerne eine Spielkonsole haben, eine Playstation. Und ich habe mir als Kind ganz viel Gedanken darüber gemacht, wie ich diese Playstation nun bekommen könnte. Eigentlich war das etwas, an das ich eine ganze Zeit lang nur gedacht habe. Und ich habe mir damals vor allem die Frage gestellt, wie kann ich an diese eine bestimmte Sache herankommen? Und manche Menschen, die haben eben andere Ziele. Zum Beispiel, wenn sie einen bestimmten Arbeitsplatz nicht bekommen oder eine bestimmte Beförderung, dann denken sie vielleicht, dass ihr ganzes Leben bis hierhin irgendwie umsonst war, ihre Ausbildung, das alles, wenn sie das nicht irgendwie erreichen können. Oder vielleicht wünschen sie sich ganz entschieden einen Lebenspartner, einen Mann oder eine Frau, und den können sie mir nicht erreichen. Sie finden niemanden und sie finden dann ihr Dasein irgendwie trostlos. Andere Menschen wiederum, die verlangen schon krankhaft oder suchthaft nach einer bestimmten Sache. Zum Beispiel drogenabhängige Menschen. Die leben nur von Schuss zu Schuss und können den Kopf kaum klar kriegen von dem Gedanken, wie sie jetzt wieder zum nächsten Schuss kommen können. Wie können sie wieder die Droge auftreiben, um ihre Sucht zu befriedigen? Und das ist dann für diese Menschen diese eine wichtige Sache, die sie vor allem anderen brauchen. Wenn sie nur ihre Drogen haben könnten, dann wäre das für sie genug. Und die Volksbank hatte mal vor ein paar Jahren einen Werbeslogan, der hieß: Jeder hat etwas, das ihn antreibt. Und das stimmt. Ich glaube, jeder Mensch hat etwas, wonach sein Herz sich am allermeisten, ja am tiefsten sehnt. Und es ist diese eine Sache, die für uns wichtig ist. Und das ist vielleicht wichtiger als alles andere. Wie schnell zum Beispiel sagen Jungverliebte zueinander, dass der andere, das Gegenüber, das Allerwichtigste in ihrem Leben ist. Und wie schnell sind wir Menschen dazu bereit, zu allen möglichen Dingen in unserem Leben, inklusive uns selbst, zu sagen: Du bist das Allerwichtigste in meinem Leben. Wenn wir nur dieses eine Ding hätten, dann wäre das genug. Und in dem eben vorgelesenen Bericht, in dem eben vorgelesenen Wort, da begegnen uns ebenfalls Menschen, die etwas haben, was sie antreibt. Und die etwas brauchen, für die etwas, die meinen, dass sie etwas brauchen, dass es für sie genug wäre. Und gleichzeitig begegnet uns eben auch ein Aufruf oder eine Frage, die wir an uns selbst stellen müssen als Christen, die wir uns ehrlich stellen müssen. Das ist nämlich die Frage, ob unser Herr Jesus Christus für uns das Allerwichtigste im Leben ist. Die Frage ist, ob er diese eine Sache für uns ist, ob er für uns genug ist. Ich verkündige daher das Wort Gottes an diesem Morgen unter dem Titel: Ist Jesus genug? Und ich habe drei Punkte. Der erste Punkt ist: Ist Jesus genug, damit wir uns selbst verleugnen? Das sind die Verse 17 bis 22 im 10. Kapitel. Der zweite Punkt ist: Ist Jesus genug, um unsere Errettung zu bewirken? Das sind die Verse 23 bis 27. Und der dritte Punkt ist: Ist Jesus genug, um unsere Bedürfnisse zu stillen? Das sind die Verse 28 bis 31. Also nochmal: Ist Jesus genug, damit wir uns selbst verleugnen? Ist Jesus genug, um unsere Errettung zu bewirken? Und ist Jesus genug, um unsere Bedürfnisse zu stillen? Und damit komme ich auch gleich zu meinem ersten Punkt. Ist Jesus genug, damit wir uns selbst verleugnen? Und wie schon in den letzten Predigten ist es wieder diese besondere Situation, in der Jesus und seine Jünger sich befinden, seit dem, was wir in Markus 8, Vers 29 gelesen haben, wie Petrus Jesus als den Messias, als den Christus bekennt oder erkennt. Sie waren jetzt auf dem Weg nach Jerusalem. Sie waren auf dem Weg dorthin, wo Jesus gekreuzigt werden würde. Und deshalb lässt Jesus auch nicht nach, in diesen Kapiteln immer wieder zu betonen, dass er in Jerusalem übergeben werden wird und gekreuzigt werden wird und sterben wird. Und es ging immer noch darum, auf diesem Weg seinen Jüngern das elementar beizubringen, was sie verstehen müssen für die Zeit, in der Jesus nicht mehr bei ihnen ist. Es ging darum, den Jüngern beizubringen, was ist dieses Königreich Gottes und was sind die Spielregeln in diesem Königreich Gottes? Wie verhalten wir uns in diesem Königreich Gottes, was Jesus jetzt bringt, was er herbeiführt. Und wir erinnern uns jetzt nochmal an die letzte Predigt, die ich hier gehalten habe, über die Verse zuvor, die ich gerade vorgelesen habe, über die Verse 13 bis 16, wo es darum ging, dass Jesus versucht, seinen Jüngern am Beispiel der Kinder beizubringen, wie Menschen in das Königreich Gottes eingehen können. Und zwar, wie sie nur in das Königreich Gottes eingehen können. Die Kinder der Antike, die waren nämlich nicht besonders beliebt in ihrer Gesellschaft. Und sie waren nicht so wie unsere Kinder, dass wir unsere Hoffnung auf unsere Kinder setzen, sondern Kinder in der Antike waren hilflos. Sie wurden als unwürdig betrachtet. Und sie waren auf die Barmherzigkeit ihrer Mitmenschen angewiesen. Sie waren darauf angewiesen, dass sie vertrauen mussten, dass jemand von den Erwachsenen sich über sie erbarmt. Und genau das ist es, was Jesus seinen Jüngern beibringen will. Nur so, als Hilfloser und Unwürdiger, indem man auf das Erbarmen Gottes hofft, kann man in das Königreich Gottes eingehen. Eben nur so wie ein Kind. Und wenn wir uns jetzt Vers 17 anschauen, wo wir in den Predigtbericht einsteigen, über den ich heute spreche, dann sind Jesus und seine Jünger wieder auf diesem Weg. Das heißt sogar, sie sind auf dem Weg. Sie sind auf dem Weg nach Jerusalem. Und sie haben gerade diesen Ort verlassen, wo das passiert ist. Mit den Kindern. Und nun kommt ein Mann zu Jesus. Der Mann wird uns irgendwie nicht näher beschrieben, es ist einfach nur einer. Einer kommt zu Jesus. Und wir lesen hier, dass dieser Mann vor Jesus auf die Knie fiel und ihn als guter Meister ansprach. Und es ist offensichtlich, dass der Mann hier sein Vorhaben ernst meint. Dieser Mann kommt in absoluter Ernsthaftigkeit zu Jesus und fragt ihn wirklich aus der Tiefe seines Herzens. Er schmeißt sich in den Staub und er fragt ihn diese Frage, die ihn vielleicht schon so lange plagt. Er fragt ihn, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Und wenn wir den Bericht noch ein bisschen weiterlesen würden, dann würden wir aus Vers 22 wissen, dass dieser Mann reich war. Außerdem würden wir aus Vers 20 wissen, dass dieser Mann ein Mann war, der für das Gesetz Gottes eiferte. Dieser Mann, der hat in seinem Leben viel getan. Und jetzt schmeißt er sich eben hier vor Jesus in den Staub und stellt ihm diese Frage. Und im Laufe der Geschichte haben immer viele Prediger immer wieder versucht zu betonen, dass der Mann die falsche Frage gestellt hat. Sie haben gepredigt, dass allein die Frage, was er denn tun solle, um in das Reich Gottes einzugehen, um das ewige Leben zu erben, die falsche Frage wäre, weil er dadurch die Gnade Gottes verneinen würde. Aber das glaube ich nicht. Der Mann stellt hier genau die richtige Frage. Nämlich Jesus antwortet ihm genauso auf seine Frage, was er denn tun soll, um das ewige Leben zu erben. Offensichtlich hat der Mann hier also eine richtige, ernsthafte Frage gestellt. Und die Antwort, die Jesus ihm jetzt in Vers 18 und Vers 19 gibt, die ist bemerkenswert. Das ist etwas, was wir selten finden in der Schrift. Im Prinzip sagt Jesus zwei Sachen. Er sagt auf der einen Seite, Gott ist wirklich gut, beziehungsweise er ist der Einzige, der gut ist. Und das zweite ist, um das ewige Leben zu erhalten, musst du die Gebote beachten. Und das Wichtige ist, dass wir verstehen, dass es nicht zwei verschiedene Sachen sind, die er sagt, sondern diese beiden Sachen, die gehören zusammen. Auf der einen Seite sagt er, weil Gott gut ist, genau weil Gott perfekt ist, genau deshalb musst du auf der anderen Seite die Gebote beachten, um ewiges Leben erben zu können. Weil niemand darf zu einem guten Gott kommen, der nicht selbst gut ist. Niemand darf zu einem perfekten Gott kommen, der nicht selbst perfekt ist. Und dann folgt jetzt etwas, was viele Christen seit jeher irritiert hat. Der Mann sagt jetzt nämlich, dass er all das gemacht hat. Er sagt, dass er die Gebote, die Jesus ihm hier gerade aufgezählt hat, seit seiner Jugend gehalten hat. Und dann reagiert Jesus darauf nicht mit Entsetzen, sondern mit Liebe. Es ist schwer, das zu verstehen. Auf der einen Seite wissen wir, dass es für einen Menschen eigentlich unmöglich ist, diese Gebote einzuhalten. Und auf der anderen Seite aber hat Jesus hier den Mann lieb. Wir müssen uns vor Augen führen, Jesus hat hier auch nicht alle Gebote genannt. Die Gebote, die Jesus hier genannt, sind Gebote aus der zweiten Hälfte der 10 Gebote, die wir heute Morgen im Gottesdienst gelesen haben. Es sind solche Gebote, die sich vor allen Dingen damit beschäftigen, wie Menschen miteinander umgehen sollen. Und ich glaube, dass der Mann wirklich gedacht hat, er hätte es geschafft, diese Gebote von seiner Jugend auf einzuhalten. Das hat er natürlich nicht. Darüber soll kein Zweifel aufkommen. Aber wenn es jetzt hier in Kapitel 10, Vers 21 heißt, dass Jesus ihn liebte, Dann liegt es daran, dass der Mann hilflos war. Jesus sah seinen Ernst, mit dem er sich vor ihm in den Staub geschmissen hat, und er sah sein Verlangen. Jesus gewann ihn darüber lieb, nicht darüber, dass er die Gebote angeblich gehalten hat. Und an dieser Stelle, da müssen wir uns Folgendes vor Augen führen. Der Mann, der war reich. Und im Judentum zur Zeit von Jesus war es so, dass Reichtum als etwas angesehen wurde, das von Gott für die Menschen erwirkt wurde. Jemand, der reich war, der wurde von den Juden als jemand angesehen, der besonders gesegnet war. Reichtum war wie ein Zeichen für besondere Frömmigkeit und für besondere Hingabe eines Menschen an das Gesetz und an Gott. Und gleichzeitig war es diesem Mann ja auch ernst. Wir haben gesehen, wie er sich in den Staub vor Jesus geschmissen hat. Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Gebote, wie Jesus sie ihm hier nannte, so weitestgehend eingehalten hat. Wahrscheinlich kannte der Mann nicht die Bergpredigt von Jesus, in der Jesus diese Gebote auf ihren geistlichen Sinn zurückgeführt hat, in denen er den geistlichen Sinn hinter den Geboten klar gemacht hat und klar gemacht hat, dass es bei dem Gebot zum Beispiel, du sollst nicht töten, nicht nur darum geht, den Nächsten nicht umzubringen, sondern seinem Nächsten nichts anderes entgegenzubringen als Liebe. Vielleicht wusste er das nicht. Und gleichzeitig müssen wir verstehen, dass das Judentum zur Zeit Jesu besonders gut darin war, die Gebote so anders auszudrücken, dass man das Gefühl hatte, man hätte es irgendwie schaffen können, die Gebote einzuhalten. Man hatte damals wirklich die Idee, dass es schaffbar ist. Die Menschen dachten damals wahrhaft, dass man alle Gebote einhalten kann und dadurch ein perfekter Mensch werden kann. Und aus Gottes Perspektive sieht das natürlich ohne Frage anders aus. Dieser Mann hat die Gebote nicht alle eingehalten. Aber nehmen wir nur mal an, dass der Mann es gedacht hat. Ich habe wirklich alle Gebote eingehalten. Und dass vielleicht auch die Leute um ihn herum das gedacht haben. Dass ein reicher und somit besonders gesegneter Mann, der es besonders ernst meint, und der fragt eben Jesus, den er sogar als guter Meister anspricht. Und damit zum Ausdruck bringt, wie viel Ehre er Jesus entgegenbringt. Der fragt ihn nun, wie er dieses ewige Leben ererben kann. Und was haben jetzt wohl alle Leute um ihn herum gedacht? Vielleicht haben sie gedacht, ist das nicht ein guter Kandidat für das ewige Leben? Ist das nicht ein guter Mann für das Königreich Gottes? Stellen wir uns mal vor, das Königreich Gottes wäre wie ein Betrieb, der neue Mitarbeiter einstellt. Und nun kommen jetzt zwei Menschen zu diesem Betrieb und der eine, der bringt sein einwandfreies Zeugnis mit, der hat tolle Leistungen, die er als Bewerber mitbringen kann, ein tolles Zeugnis. Und ein anderer Mensch kommt und der hat eigentlich nichts. Und er vertraut einfach nur, dass der Chef ihn vielleicht einstellen würde, obwohl er nichts vorzuweisen hat. Und das ist genau der Unterschied zwischen dem reichen Mann hier und den Kindern aus dem Bericht davor. Der reiche Mann, der kommt quasi mit allen seinen Kredenzien zu Jesus, der zieht alle Register, der fährt das volle Programm auf, das habe ich, das bin ich, das kann ich. Und die Kinder kommen einfach mit leeren Händen und nur der Hoffnung, dass man sie annehmen wird, dass Jesus die leeren Hände füllen würde. Und deshalb sagt er ja in Markus 10, Vers 15, Jesus, wer das Königreich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der kann nicht hineingehen. Was aber ist jetzt das eigentliche Problem? Der Mann hier, der muss verstehen, dass seine scheinbar makellose Bewerbung für das Reich Gottes, das, was er bringt, um das ewige Leben zu ererben, dass das ihm nichts bringt. Und genau deshalb bittet ihn Jesus jetzt, genau das aufzugeben, was ihm diese Sicherheit gibt. Er soll genau das aufgeben. Jesus gewann ihn lieb, heißt es hier in der Schlachter. Luther übersetzt ganz ähnlich. Was da eigentlich steht, ist, Jesus liebte ihn. So etwas lesen wir nur einmal in diesem ganzen Evangelium. Jesus liebte diesen Mann und seine Aufforderung an diesen Mann war deshalb auch von Liebe erfüllt. Jesus wollte kein Spielverderber sein. Er wollte ihm nicht irgendwie vormachen, dass man als Christ auf jede Form von Reichtum verzichten muss. Das Problem war vielmehr, dass dieser Mann sein Reichtum als etwas ansah, was ihn als einen attraktiven Bewerber dastehen lässt für das Königreich Gottes, für das ewige Leben. Jesus will aber, dass die Menschen das Königreich Gottes empfangen wie die Kinder. Und deshalb fordert er auf. Verkauf alle deine Sachen, gib es den Armen und folge mir nach. Es heißt hier, dass Jesus sagt, dieses eine fehlt dir noch. Was aber war das? Es war das uneingeschränkte Vertrauen darin, dass die Bewerbungsunterlagen, die er bringt, diesem Mann eben nicht helfen können. Sein Reichtum, seine Frömmigkeit, das war es, woran er sich irgendwie festhielt. Das war es, was ihn definiert hat, was ihm irgendwie einen Lebenssinn gab. Dieser Reichtum und sein Eifer als Jude, das war es, was ihn ausmachte. Doch Jesus will nicht, dass seine Nachfolger irgendetwas anderes ausmacht als Jesus selbst. Der Mann, der kam hier mit ernsten guten Ambitionen sowie einigen tollen vorweisbaren Leistungen. Aber gute Ambitionen und eine hohe Selbsteinschätzung machen keinen Jünger von Jesus. Wer das ewige Leben ererben will, der muss zu Christus gehören. Und wer im Königreich Gottes dabei sein will, der muss ein Nachfolger von Christus sein. Wer aber ein Nachfolger sein will, der kann das nicht mit tollen Leistungen oder Ambitionen, sondern der braucht was ganz anderes. Er braucht Selbstverleugnung. Er muss sich selbst verleugnen. Jesus fordert diesen Mann hier auf, seine Sachen zu verkaufen, ihm nachzufolgen, weil es das Einzige gewesen wäre, was dieser Mann hätte tun müssen, um sich selbst zu verleugnen. Es war das, worauf er sein Vertrauen setzte. In Markus 8, Vers 34 haben wir eben gelesen, dass Jesus sagt: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und genau das Gleiche sagt er hier zu dem reichen Mann. Und die Frage, die sich dieser reiche Mann eben stellen musste, die müssen wir uns heute genauso stellen. Ist Jesus genug für uns, dass wir uns selbst verleugnen und ihm dann nachfolgen? Sind wir bereit, uns selbst zu verleugnen und für Jesus gegebenenfalls eben die Dinge aufzugeben, an die wir unser Herz hängen und auf die wir vertrauen? Jeder Mensch hat etwas, was ihn antreibt. Und mir schießen bei dieser Aussage immer Bilder in den Kopf oder Geschichten von Menschen, die ich kenne oder von denen ich gehört habe, die Jesus irgendwann einfach nicht mehr nachgefolgt sind, die vielleicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind und die dann etwas anderes auf einmal hatten als Jesus, was sie angetrieben hat, für was sie leben wollten. Das waren Menschen oder sind Menschen, für die Jesus irgendwann eben nicht mehr genug war. Und was passiert, wenn wir uns dann eben selbst wichtiger sind oder wenn uns andere Dinge eben wichtiger sind, als Jesus uns wichtig ist? Was passiert, wenn uns diese anderen Dinge langsam von Christus wegdrängen? Ein Autor im Internet, den ich oft lese, Tim Challies, der hat mal auf einen Artikel hingewiesen, der mir noch lange im Gedächtnis geblieben ist, an den ich oft denken muss. Der Artikel hieß sowas wie der Pfad zur Apostasie, also der Pfad zum Abfall von Christus. Was ist der Pfad zum Abfall von Christus? Und dem Artikel ging es darum, dass für uns Christen die größte Gefahr die ist, dass wir einem Pfad entlang gehen, auf dem wir uns von Christus wegbewegen. Und der zentrale Antrieb, der uns auf diesen Pfad führt, der zentrale Antrieb, der uns diesen Pfad entlang führt, das wurde in diesem Artikel beschrieben als eine immer steigernde Abflachung, dass wir immer mehr abflachen in unserer Begeisterung für die Gnade Gottes in Christus. Menschen, die sich von Christus wegbewegen, sind immer weniger davon begeistert, was Jesus am Kreuz erwirkt hat. Wenn wir das ewige Leben ererben wollen, wie der reiche Mann es hier wollte, dann müssen wir uns eingestehen, dass dieses Erbe eben ein Gnadenerbe ist. Wir haben es nicht verdient. Wir sind hilflos und unwürdig, so wie die Kinder. Das Evangelium aber bedeutet, dass Christus unsere Rettung und das ewige Leben erworben hat, obwohl wir hilflos und unwürdig sind. Und diese Not, diese Sehnsucht und diese Dankbarkeit, die wir empfinden und fühlen, die wir glauben, wenn wir an Christus denken, dass wir in dieser Not sind, hilflos und unwürdig zu sein, dass wir diese Sehnsucht haben nach der Gnade, die wir in Christus haben. Das ist das, was uns hintreibt zu Christus, was uns eben nicht diesen Pfad entlang gehen lässt, der zum Abfall führt. Der Punkt ist, wir müssen erkennen, dass Christus für uns genug ist, dass er auch allein genug ist, dass alle unsere Selbstsicherheiten, unsere Kredenzchen, unsere scheinbaren Bewerbungen für das Königreich Gottes, dass das falsche Reichtümer im Angesicht Christi sind, dass es unwichtig ist und dass wir befreit sind, diese falschen Dinge loszulassen, weil Christus eben allein für uns genug ist. Es ist die Gnade, die Gott uns in Christus gezeigt hat, die uns von diesem Pfad herunterzieht. wenn wir mal von Christus weglaufen, die uns aufzeigt, dass alle unsere Selbstsicherheiten außerhalb von Christus eben nur eins sind, nämlich Selbstbetrug. Und diese scheinbaren Sicherheiten, die definieren uns nicht, sie helfen uns nicht. Im Angesicht Christi sind sie wertlos. Und jeder von uns hat eben diese eine Sache, die ihn antreibt, die ihm Hoffnung und Sicherheit gibt. Und wenn diese eine andere Sache eine andere ist als Jesus Christus selbst, dann reißt sie raus. Wenn es etwas in unserem Leben gibt, was uns wichtiger ist als Jesus Christus, dann entfernt es so weit von euch, wie es nur irgendwie möglich ist. Und dieser Bericht über den reichen Mann macht uns klar, wie ernst das sein kann. Diesem reichen Mann, dem war eben Christus nicht genug. Er wollte sich nicht selbst verleugnen und ging eben weg und folgte Christus nicht nach. Und sicher, er war traurig. Das lesen wir in 10, Vers 22. Und er hatte es auch von Anfang an ernst gemeint. Er kam mit guten Ambitionen. Aber am Ende war eben diese eine Sache, die ihm am allerwichtigsten war, nicht Christus, sondern sein Reichtum. Aber dazu sagt Jesus schon in Markus 9, Vers 36 bis 37. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Der Mann ging fort und wir lesen in der Bibel nichts mehr von ihm. Jesus war für ihn nicht genug, dass er sich für ihn selbst verleugnen würde. Was aber ist mit uns? Verstehen wir, was auf dem Spiel steht? Verstehen wir, um was es hier wirklich geht? Wenn es uns zum Beispiel mal wieder wichtiger ist, wie wir vor den anderen dastehen, anstelle dass wir Zeugnis für Christus geben. Manchmal kann es so einfach sein, den Schein zu wahren und so zu sein wie alle anderen, damit man eben nicht auffällt als Christ. Was ist dann diese eine Sache, die uns wichtiger ist? Christus oder unser Ansehen? Worauf setzen wir dann unser Vertrauen? Oder wie groß ist für uns die Gefahr als Christen, dass wir uns dem Gedanken hingeben, dass wir einfach etwas anderes als Christus jetzt mal ganz dringend bräuchten? Sicher, niemand würde ehrlich sagen, dass das so ist, dass eine andere Sache mehr braucht als Christus jetzt in diesem Moment. Aber wir können unser Herz zum Christus nicht betrügen. Vielleicht brauchen wir manchmal einen ganz bestimmten Lebensstandard und sind dafür sogar bereit, moralische Kompromisse einzugehen. Vielleicht brauchen wir eben jetzt mal ganz, ganz dringend einen Mann oder eine Frau. Und dieser Mann und diese Frau haben für uns dann vielleicht schon die Rolle eines Heilsbringers eingenommen. Vielleicht brauchen wir es auch manchmal, uns einfach dem Lästern hinzugeben, obwohl wir genau wissen, dass es in keinster Weise förderlich für das Reich Gottes ist. In all dem leben wir dann nicht so, als ob Christus für uns wirklich genug wäre. In all dem leben wir nicht so, dass wir uns selbst aufopfern und uns verleugnen. In diesen Situationen behalten wir eben unseren Reichtum, an dem wir dann doch so hängen. Doch wie ich schon gesagt habe, es gibt für uns Christen einen Grund, uns selbst zu verleugnen und das nicht zu tun. Es gibt für uns Christen eine Motivation. Und diese Motivation ist die Gnade, die Gott uns in Jesus Christus gibt. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Ist Jesus genug, um unsere Errettung zu bewirken? Das ist ab Vers 23. Nachdem der reiche Mann jetzt weggegangen war, heißt es in Vers 23, dass Jesus umherblickte. Wenn Jesus das macht in den Evangelien, dann sind das oft so Situationen, nach denen er eine ziemlich harte Aussage gemacht hat und dann zu seinen Jüngern guckt, wie die jetzt reagieren und ob er ihnen noch was Bestimmtes dazu sagen sollte. Und die Jünger waren auch wirklich erstaunt hier. Das heißt, sie entsetzten sich in Vers 24. Doch was ist jetzt der Grund für das Entsetzen der Jünger? Es ist eben die Aussage von Jesus, dass die Reichen es besonders schwer haben, das Königreich Gottes hineinzukommen. Doch was meinte Jesus damit? Könnte er zum Beispiel auch gemeint haben, dass wir Christen überhaupt nicht reich sein sollen? Dass wir alle unsere Güter immer verkaufen sollten und einfach arm leben sollten? Ich möchte hier nochmal auf den Vergleich hinweisen, den ich gemacht habe, zwischen den Kindern in den Versen 13 bis 16, die sich ihrer eigenen Hilflosigkeit bewusst waren und die nichts hatten, mit denen sie sich vor Jesus hätten brüsten können, um in das Königreich Gottes hineinzugehen, und auf der anderen Seite eben diesem reichen Mann, für den sein Reichtum wie ein Arbeitszeugnis war, das er in einer Bewerbung hervorbringen konnte. Die Juden zur Zeit Jesus, die glaubten daran, dass Reichtum besonderen Segen darstellt, besondere Frömmigkeit attestiert. Und was ist das Problem für diesen Reichen? Ich habe es vorhin schon gesagt, er verließ sich auf sein Reichtum, dass er damit ein guter geistlicher Kandidat sein würde für das Königreich Gottes. Und vielleicht ist das auch ein Problem, das auch viele reichen Menschen heute noch haben, dass ihr Reichtum eben für sie eine Sicherheit ist, die sie nicht aufgeben wollen. Dass es für sie eine Hoffnung und eine Sicherheit darstellt, die ihnen eben mehr wert ist als die Hoffnung und die Sicherheit, die Christus ihnen gibt. Es geht darum, dass wir verstehen, dass nicht der Reichtum das Problem der reichen Menschen ist, sondern dass sie sich auf diesen Reichtum dann verlassen und dass man sein Herz an diesen Reichtum hängt. Es geht nicht darum, dass wir unseren Reichtum einfach aufgeben. Es geht darum, dass wir richtig mit unserem Reichtum umgehen. Und jetzt begegnen wir dann in diesem Bericht wieder einer typischen Situation aus den Evangelien, dass die Jünger quasi in Vers 24 genau alles falsch verstehen, was sie falsch verstehen könnten. Die Jünger dachten eben auch, dass dieser Mann aufgrund seines Reichtums ein geeigneter Kandidat für das Königreich Gottes wäre. Und deshalb stieß es bei ihnen hier auf so absolutes Unverständnis, dass Jesus gerade die Reichen, gerade die, als solche bezeichnet, die es schwer haben, in das Himmelreich einzugehen. Und als Jesus jetzt ihre Reaktion bemerkt, setzt er sogar noch einen drauf. Er macht ihnen klar, dass es für die Reichen unmöglich ist, in das Himmelreich einzugehen. Das Beispiel ist simpel. Ein Kamel passt einfach nicht durch ein Nadelöhr. Und es gibt ganz viele Theologen, die haben durch die Jahre hindurch versucht, das irgendwie anders zu erklären. Das Nadelöhr steht für ein besonderes Stadttor in Jerusalem, das besonders niedrig war. Oder andere Sachen. Aber das ist nicht wahr. Das gab es niemals, dieses Tor, das Nadelöhr heißt. Jesus meint wirklich, dass es unmöglich ist. Ein Kamel passt einfach nicht durch ein Nadelöhr. Es ist nicht so, dass es irgendwie besonders schwierig werde. Es ist unmöglich. Es kann nicht funktionieren unter keinen denkbaren Umständen. Und deshalb entsetzen sich die Jünger jetzt in Vers 26 nochmal stärker. Für sie war die Frage dann jetzt, wer kann denn gerettet werden, wenn schon nicht die Reichen? Wenn schon nicht die, die doch ja so besonders gesegnet sind in ihrem Leben, wer kann denn dann gerettet werden? Die Jünger verstanden immer noch nicht, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwelche Bewerbungen vor Jesus bringen. Sie verstanden immer noch nicht, dass es nicht darum geht, etwas Besonderes zu leisten, sondern dass es darum geht, dass Christus die will, die ihre geistliche Hilflosigkeit eingestehen, die sich eingestehen, dass sie nichts zu bringen haben, um in das Königreich Gottes einzugehen. Und deshalb macht Jesus in Vers 27 klar, wie es eigentlich ist. Das ist für alle Menschen, für die Menschheit insgesamt, unmöglich ist, gerettet zu werden. Die Frage der Jünger hin, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Also, wer von allen Menschen überhaupt, sagt Jesus, bei den Menschen ist es unmöglich. Warum aber ist es den Menschen unmöglich, gerettet zu werden? Warum gibt es keine geistlichen Spitzenkandidaten? Oder eben solche, die sich für sowas halten? Die Antwort ist eigentlich nicht schwer. Wir kennen sie aus der Schrift. Als Menschen können wir das ewige Leben einfach nicht erben. Vielleicht war es für den Reichen ja normal, etwas zu erben oder etwas noch zu seiner Liste seiner Errungenschaften hinzuzufügen. Und wir Menschen, wir wurden zwar ursprünglich für dieses Leben geschaffen bei Gott, doch wir haben alle ausnahmslos gegen Gott rebelliert und gegen ihn gesündigt. Wir haben nicht so gelebt, wie Gott es von uns wollte. Und wir sind daher von Natur aus eben keine Kinder Gottes mehr und können deshalb auch eben kein ewiges Leben bei Gott erben. Denn erben können nur Kinder. Und das ist für uns nicht möglich. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall. Als Menschen haben wir die Strafe Gottes verdient, weil wir gegen ihn rebelliert haben und gesündigt haben. Aber die Heilige Schrift verweist uns hier in Vers 27 wie so oft wieder auf das Aber. Aber nicht bei Gott. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Bei dem ist es nämlich möglich. In Römer 8 zum Beispiel schreibt der Apostel Paulus genau davon. Er nennt hier alle menschlichen Bemühen, das ewige Leben zu ererben und die Vergebung der eigenen Sünden selbst zu erlangen durch besondere geistliche Taten, nennt er hier, sage ich mal, das Gesetz. Und Paulus schreibt hier, das, was dem Gesetz unmöglich war, also den Menschen, in dem sie versucht haben, besonders fromm zu sein, das, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, also durch unsere Rebellion gegen Gott, was uns unmöglich war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. In anderen Worten, Gott hat uns seinen Sohn in die Menschheit hineingesandt, seinen Sohn Jesus Christus, damit er durch seinen Tod am Kreuz die Vergebung der Sünden erwirkt, die Vergebung unserer Rebellion gegen Gott. Und das ist zu tun eben bei den Menschen unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Und das ist eben genau diese Gnade, die uns abhalten soll, diesen Pfad des Abfalls hinabzulaufen. Die Gnade, die uns im Evangelium entgegenkommt. Das ist es, was für uns für immer und alle Zeit unmöglich gewesen wäre. Aber das hat Gott für uns getan. Christus allein ist genug, um unsere Rettung zu bewirken. Wir brauchen nichts anderes. Wir dürfen auch auf nichts anderes vertrauen. Diese Gnade zu erkennen und dankbar anzunehmen, das überhaupt bewirkt erst, dass wir uns selbst verleugnen können. Und in Christus adoptiert Gott uns in seine Familie hinein. Er nimmt uns an als seine Kinder. Und als Kinder sind wir auch Erben und können das ewige Leben erben. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Ist Jesus genug, um unsere Bedürfnisse zu stillen? Das sind die Verse 28 bis 31. All das jetzt zusammen, die Gnade Gottes und unsere darauf antwortende Selbstaufopferung, macht eine grundlegende Wahrheit des Königreiches Gottes für uns sichtbar. Diejenigen, die sich selbst verleugnen, das sind wirklich die Großen im Königreich Gottes. Christus hat es uns vorgemacht, indem er für uns Mensch geworden ist und sich für uns erniedrigt hat. Und wir folgen seinem Vorbild, indem wir uns selbst verleugnen, unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Und deshalb greife ich jetzt mal den letzten Vers vor. Deshalb schließt dieser ganze Bericht in Vers 31 mit dieser Bekräftigung, dass eben die Letzten, so wie die Kinder, die Ersten sein werden im Königreich Gottes. Die sich selbst verleugnen. Und in all dieser Selbstaufopferung für Christus findet sich am Ende kein Leid, sondern in dieser Tatsache, dass wir uns selbst aufopfern, da findet sich am Ende ungetrübte und purste Freude. In all dem findet sich die Stillung unserer tiefsten Bedürfnisse. Petrus betont ja in Vers 28 nochmal förmlich, dass die Jünger ja im Gegensatz zu dem reichen Mann ja alles liegen gelassen haben und ihm nachgefolgt sind. Und eigentlich spricht er da ja aus, was wir alle manchmal denken. Was haben wir denn jetzt davon? Wir sind im Gegensatz zum reichen Mann dir ja nachgefolgt. Wir haben ja alles liegen lassen. Was bringt es uns denn jetzt im Endeffekt? Werden wir dafür irgendwie besonders belohnt? Und die Antwort darauf müsste eigentlich sehr kurz sein. Wir haben jetzt Jesus Christus. Wir dürfen ihm gehören und ihm nachfolgen. Wenn Christus für uns wirklich genug sein soll, dass wir uns deshalb selbst verleugnen, dann kann das kein bloßer Akt von einer mechanischen Gebotebefolgung sein. Wir verleugnen uns selbst für Christus, weil wir wirklich erkannt haben, dass Christus das Brot des Lebens ist, von dem wir essen und nie wieder satt werden müssen. Es ist deshalb, weil wir wirklich erkannt haben, dass wer an Christus glaubt, nie wieder Durst haben wird. Das Wort Gottes zeigt uns, dass Jesus Christus wirklich genug ist, um alle unsere Bedürfnisse zu stillen. Und dass die Gemeinschaft mit ihm, egal in welcher Situation, auch in der Verfolgung, für uns die größte und reinste Freude sein sollte. Wir dürfen uns dabei nichts vormachen. Wir können Gott nichts zurückzahlen mit unserer Selbstaufopferung. Wir tun es stattdessen mit Freude. Wir brauchen nichts mehr anderes als Christus. Wir brauchen diese eine Sache nicht mehr, nach der wir vielleicht unser ganzes Leben lang gesucht haben, weil wir in Christus all das gefunden haben, wonach unsere Seele dürstet. Jesus macht hier in Vers 29 deutlich, dass uns in der Nachfolge es auch nichts mangeln wird. Er fragt, hast du deine Schwester verlassen für Christus und für das Evangelium? Im Leib Christi hast du unzählig viele Schwestern. Oder hast du deinen Besitz aufgegeben für Christus? In Christus sammelst du dir einen Schatz für die Ewigkeit. Jesus Christus ist damit mehr als genug, um alle unsere Bedürfnisse zu stillen. Und vielleicht kamen ja einige an diesem Morgen hierher und sie sind beladen, weil sie diese eine Sache nicht haben, die sie so gerne hätten, die sie nicht bekommen können. Weil sie denken, dass ihr Leben noch nicht genug ist, weil es ihnen noch immer fehlt in ihrer Seele. Das ist nicht gut. Die Bibel nennt es Götzendienst und verdammt es aufs Schärfste. Aber dabei muss es eben auch nicht bleiben. Alle Götzendiener, die an diesem Morgen hier sind, und dazu denen kann ich mich auch selbst sehr oft zählen, dürfen sicher sein, dass sie sich selbst verleugnen können und sollten, weil Christus eben kein Trostpflaster für geplatzte Träume ist. Er ist wirklich das, wonach sich unsere Seelen aufs Tiefste sehnen. Seine Rettung, die er für uns am Kreuz erwirkt hat, das ist wahre Vergebung unserer Schuld. Und Christus ist wirklich genug, um uns zu erretten. Er ist wirklich genug, dass wir uns für ihn selbst verleugnen. Und er ist wirklich genug, dass wir in Christus alles finden, was unsere Bedürfnisse stillt. Amen.